uns immer eine gewisse Demut besitzen, uns nicht selbst ein Bild von Gott zurechtschneiden, sondern uns muss klar sein, Gott kann sich immer nur uns offenbaren. Gott kann sich uns vorstellen als Menschen und dann wissen wir etwas über ihn. Wir sind darauf angewiesen, dass er auf uns zukommt. Und das hat er getan, indem er uns sein Wort in der Bibel überliefert hat und dann letztgültig als Mensch in Jesus Christus, seinem Sohn, in diese Welt gekommen ist. Wissen wir, woran wir mit Gott sind. Das Buch Hiob erzählt wohl eine der ältesten Geschichten, die wir in der Bibel vorfinden. Vielleicht wurde die Hiob-Geschichte von Mose niedergeschrieben. Sicher selbst nicht von Hiob, der über die Rahmenbedingungen der Unterredung zwischen Gott und Satan, ganz anders als wir als Leser, keine Kenntnis erhält. Also jedenfalls deutet einiges darauf hin, dass Hiob zur Zeit der ältesten uns bekannten biblischen Personen gelebt hat. Zum Beispiel die Geldeinheit Kesita wird nur noch bei Jakob erwähnt, als er einen Acker kauft. Oder die Nachbarvölker, die Hiobs Herden überfallen, die werden noch als Nomaden vorgestellt. Und wir finden in 42 Kapiteln der Hiob-Geschichte kein Wort über das Volk Israel, weder über 400 Jahre Sklaverei in Ägypten, dem späteren Königtum, oder etwas von der Katastrophe des babylonischen Exils. Also spielt das Buch Hiob sicher vor dieser ganzen Zeit. Das Buch Hiob soll uns heute Aufschluss geben zu Fragen. Einmal, wer ist Gott und wie ist Gott? Und das ist am Ende wichtiger als das, was wir von Gott bekommen, was wir von ihm haben. Und am Ende werden wir uns die Frage stellen können, warum lebe ich eigentlich mit Gott? Das Buch Hiob ist auf ganz verschiedenen Ebenen zu lesen. Wir könnten drei Ebenen identifizieren und ich möchte sie einmal benennen. Einmal geht es darum, wie reagiert ein Mensch auf Leid? Wie ist es, wenn mich Herausforderungen oder schweres Leid trifft, wenn Dinge geschehen, die ich nicht mehr verstehen und nicht kontrollieren kann? Die negativen Botschaften, die Hiob erreichen, sind ja sprichwörtlich als Hiobs Botschaften in unsere deutsche Sprache eingegangen. Also es geht um die Beziehung, die wir Menschen zu Gott haben. Und dann gibt es eine andere Ebene, die zweite, wie reagiert denn Umfeld auf Leid? Was lernen wir aus dem Buch Hiob, wie wir zwischenmenschlich miteinander umgehen, wenn andere Leid erfahren, wie reagiere ich dann angemessen? Es geht also um die Beziehung Mensch zu Mensch. Und es gibt die dritte Ebene, was erfahren wir über Gott? Und seine Art und Weise, wie die Welt und das Leben funktionieren. Also es geht um die Beziehung von Gott zu uns Menschen, zu seiner Welt. Und die zentrale Frage des Buches ist nicht die viel heraufbeschworene und oft zitierte Frage, wie kann Gott das Leid zulassen? Denn sie wird im Buch Hiob gar nicht erschöpfend behandelt und beantwortet. Meines Erachtens stellt Satan die entscheidende Frage, die das Buch durchzieht, und zwar in Kapitel 1, Vers 9, wie wir es eben gehört haben. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Er tut's doch nicht umsonst, übersetzt die Hoffnung für alle, die moderne Übersetzung. Also Satan stellt in dem Gespräch mit Gott in Frage, dass Hiobs Beziehung mehr ist als eine reine Geschäftsbeziehung, geben und nehmen. Ja, Hiob glaubt doch bloß an dich, weil er was davon hat. Hätte er nichts von dir, würde er dir auch den Rücken kehren. Also die zentrale Frage des Buches geht an uns und ist die Frage nach der Motivation unseres Glaubens. Die Frage der Motivation unseres Glaubens ist offenbar wichtiger und tiefer als die Frage nach dem Warum von Leid. Einer Frage, die uns durchaus zermürben kann, die auch unsere Beziehung zu Gott und Beziehung zu anderen Menschen beschädigen kann, aber bei der wir ja gar keine Garantie auf Beantwortung in unserem Leben auf dieser Erde versprochen bekommen. Geschäftsbeziehungen können mit offenen Fragen schlecht leben. Aber wie ist das mit Vertrauensbeziehungen? Und das werden wir an Hiob sehen. Wie beeinflussen Umstände meinen Glauben? Daran werde ich letztlich merken, was meinen Glauben ganz tief drin motiviert. Ein Bild dazu. Wenn alles im grünen Bereich ist, also alles so ganz gut läuft, dann ist es ja leicht zu glauben, Gott ist gut. Aber was passiert denn mit mir? Was passiert, wenn mich Leid trifft? Wenn die Herausforderungen groß werden und das Leben schwer? Lasse ich dann noch in meinem Denken zu, dass Gott gut ist und gut bleibt, ganz egal, was ich erlebe? Prägt mich dann noch Gottes Gutsein? Prägt mich dann noch seine Güte, so wie hier diese gelben Strahlen, dieses Männchen auch in der Finsternis erreichen und durchfluten? Hiob hält wirklich in beiden seinen Lebensphasen fest, dass Gott gut ist, durch die guten und die schlechten Zeiten hindurch. Die Frage ist, wie ist das bei uns? Haben wir eher eine Geschäftsbeziehung zu Gott oder eine Vertrauensbeziehung? Das Buch Hiob stellt eine Kernfrage. Diene ich Gott eigentlich umsonst? Also gemeint um seiner selbst willen, weil er der Schöpfer ist. Oder habe ich zu Gott lediglich eine Beziehung, diene ich ihm, solange ich eben etwas von ihm habe, das bekomme, was ich mir erwünsche, solange Gott für mich passend ist, angepasst ist? Schauen wir uns an, wie sich Gott selbst im Buch Hiob uns als Lesern in Kapitel 1 und 2 vorstellt. Wir haben es gehört. Es ist ja so, als wenn der Vorhang, der eigentlich die unsichtbare Welt verdeckt, einmal kurz zur Seite geschoben wird. Wir erfahren als Leser, dass das, was in der unsichtbaren Welt geschieht, Auswirkungen hat auf die sichtbare Welt. Was wir in dieser Welt als Böses erleben, das hat einen Verursacher, den Bösen, im Hebräischen Satan genannt. Wir kennen ihn ja schon aus der Schöpfungsgeschichte. Er ist der, der Zweifel an Gottes Gutsein sät, der in Distanz zu Gott bringen will, der Beziehung zerstört, erst zwischen Gott und Menschen und dann auch zwischen den Menschen. Satan ist der Ankläger. Er setzt Hiob und seine Beziehung zu Gott auf die Anklagebank. Er ist es auch, von dem überhaupt alle Anklagen herrühren. Das ist sein Spiel. Wir wissen nun inzwischen mehr als die Menschen aus der Zeitspanne des Alten Testamentes. Jesus wurde von Satan versucht. Jesus wusste, dass Satan der Vater aller Lügen ist und der Ankläger der Menschen. Deshalb ist Jesus gerade in die Welt gekommen, als Gottes Sohn, nämlich um die Werke des Teufels zu zerstören, lesen wir im 1. Johannesbrief im Neuen Testament in Kapitel 3, Vers 8. Und das ist grundsätzlich geschehen, als Jesus, der unschuldige Gottessohn, freiwillig aus Liebe für uns am Kreuz gestorben ist. Das haben wir Karfreitag gefeiert. Jesus hat vor seinem Tod vorausgesehen, wie Satan wie ein Blitz vom Himmel fällt, und wir können davon ausgehen, dass Satan seit Karfreitag kein Zutrittsrecht mehr hat. Jedenfalls herrscht im Himmel seit Himmelfahrt Jesus auf dem Gnadenthron. Wie wir in Offenbarung 12, Vers 9 folgende lesen, ist Satan nur noch eine begrenzte Zeit gegeben, das Böse auf der Erde zu verbreiten. Wir sehen im Gespräch zwischen Satan und Gott im Himmel, erstens, Gott hat das letzte, aber eben auch das erste Wort. In der Szene treffen sich nicht Gleichberechtigte. Die Engel inklusive dem Satan als einem von Gott abgefallenen Engel treten vor Gott an, wie zu einer Besprechung oder Audienz, wie um Rechenschaft abzugeben. Gott stellt die Fragen, er eröffnet die Ansprache in Vers 7, und stellt Satan die Frage, woher er komme. In Vers 8 ergreift ebenfalls Gott die Initiative, indem er seinen Hiob in höchsten Tönen lobt. Hast du Acht gehabt auf meinen Diener Hiob? Denn es gibt keinen anderen wie ihn auf Erden, ein Mann, der so rechtschaffen und redlich ist. Und auch in Vers 12 setzt Gott die Grenze und beendet das Gespräch. Und das Gleiche geschieht wieder in Kapitel 2, als Satan nochmal vor Gott erscheint. Gott beginnt das Gespräch. Gott schwärmt von Hiob. Gott setzt eine Grenze. Er gibt eine Erlaubnis, aber er setzt die Grenze. Gott hat das erste und das letzte Wort. Gott und Satan sind nicht ebenbürtig. Christen glauben nicht an einen Dualismus. Christen wissen, Gott ist souverän und er wird das letzte Wort haben. Wenn wir eine Vertrauensbeziehung zu Gott haben, dann wissen wir, dass wir kein Spielball böser, finsterer Mächte sind. Was geschieht, das hat Gott dann durchgewinkt. Und dann hat er auch alles im Griff, was mein Leben bedrohen kann. Und zweitens stellt sich Gott so vor als der, der sich kümmert. Gott ist Schöpfer und Versorger. Gott hat die Welt nicht nur ins Leben gerufen, nein, zu seinem Schöpfersein gehört auch unlöslich, dass er sich tatsächlich liebevoll um seine Schöpfung kümmert. Seine liebevolle Fürsorge gehört zu seinem Schöpfersein. Gott sieht und kennt seinen Hiob. Gott sieht ihn mit liebenden Augen und er kümmert sich um Hiob, er segnet ihn. Also von Gott fließt Hiob nur Gutes zu. Und wir sehen, dass Gott stolz ist auf seinen Hiob. Gott liebt Hiob. Könnt ihr euch vorstellen, dass, weil ihr Gott vertraut, Gott so richtig stolz auf euch ist und angibt, wie klasse ihr seid? Gottes Urteil über Hiob ist unmissverständlich gut. Schon in der Einleitung erfahren wir das als Leser in Hiob 1, Vers 1. Dann erfährt es der Satan in Hiob 1, Vers 8 und 2, Vers 3 und alle Engel. Und zuletzt in Hiob 42, in Vers 7 und 8 müssen es auch Hiobs Freunde von Gott hören. Gott stellt sich eindeutig zu Hiob. Gott schwärmt von ihm. Und viertens, Gott braucht keine Probe. Er ist überzeugt von Hiob. Ich behaupte sogar, weil Gott weiß, dass Hiob eine Vertrauensbeziehung zu ihm hat, keine Geschäftsbeziehung, wie Satan unterstellt, weil er weiß, dass Hiob ihn eben um seiner selbst willen ehrt und ihm um seiner selbst willen dient, gestattet er dem Satan diesen Freiraum. Und Gott sieht das Ende der ganzen Geschichte und ist deshalb sehr gelassen. Und Gott ist weder willkürlich noch ungerecht. Gott verursacht kein Leid. Es ist Satan, der Zweifel hat und der Böses ausheckt. Gott ist gut und in ihm ist nichts Böses. Und wir lesen im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, wörtlich sogar nicht einmal des Lichtwechsels Schatten. Wir haben es an Karfreitag und Ostern gefeiert in Jesus Christus, hat Gottes Liebe über das Böse triumphiert, über Hölle, Tod und Teufel. Und schauen wir uns dann Hiobs Vorstellung von Gott an. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor seinen Kopf und fiel auf die Erde und betete an. Er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei allem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. In Hiobs Vorstellung ist es so: Gott bleibt sein Ansprechpartner. Gott ist Ansprechpartner Nummer eins, auch im Leid, und Gott ist sein Zufluchtsort. In dieser unaussprechlichen Not drückt er seine Gefühle aus, und zwar ausdrucksstark und ehrlich. Er zerreißt seine Kleider, er rasiert sich seine Kopfhaare ab. Also ein ganz öffentliches Zeichen von Trauer. Er verdrängt das nicht. Er lebt diese Trauer. Aber er kniet in seiner Not vor seinen Gott und wendet sich an ihn, mit dieser ganzen Not. Gott ist für Hiob anbetungswürdig um seiner selbst willen. Und es fällt ja Hiob nicht leicht, er ist ja kein Übermensch, aber er ermutigt sich selbst, der Name des Herrn sei gelobt. Also Hiob fordert sich in dieser Situation selbst auf, gerade jetzt das Richtige zu tun, indem er seine Gefühle auf die Wahrheit in seinen Gedanken lenkt, auf die Wahrheit, auf die er vertraut, auf die Wahrheit über Gott, die zählt. Gott gehört immer und unter allen Umständen Lob und Ehre. Gott ist gut, egal wie schlecht die Umstände sind. Und das hält Hiob fest. Und Hiob weiß, Gott beschenkt als Schöpfer und Versorger. Hiob weiß das alles Gute, was er bereits erlebt hat, zu schätzen. Ihm ist das Gute nicht selbstverständlich geworden. Hiob hat ein dankbares Herz Gott gegenüber bewahrt in den ganzen Jahren. Hiob hat ein dankbares Herz kultiviert, könnte man auch sagen. Und das trägt ihn nun auch in den schlimmsten Momenten. Hiob bewahrt sich auch in dieser krassen Situation seine Dankbarkeit. Und das bewahrt ihn vor Bitterkeit. Und für Hiob ist Gott die letzte Instanz. Er hat auch das Böse im Griff. Hiob verfällt nicht dem Irrtum, jetzt an einen Dualismus zu denken. Hiob weiß, Gott und das Böse sind nicht ebenbürtig. Hiob weiß, Gott ist souverän und er hat das letzte Wort. Was geschieht, das nimmt Hiob bewusst aus Gottes Hand. Ich meine, was wäre denn die Alternative? Sollte er das Böse aus der Hand des Bösen nehmen? Nein, da nimmt er lieber wie das Gute auch das Böse aus Gottes Hand. Da bleibt lieber Gott sein Gegenüber. Er fokussiert sich auf Gott. Hiob ehrt Gott, nicht das Böse. Wenn Gott es ist, der im Hintergrund alles abmisst, dann ist darauf zu vertrauen, dass die Rezeptur letzten Endes doch noch einen guten Geschmack bekommt. Darauf hofft Hiob, dass Gott am Ende doch alles im Griff hat, was sein Leben bedroht. Und Hiob weiß, Gott ist souverän. Gott hat Recht und bei ihm ist Recht. Und deshalb bleibt Hiob auf Gott ausgerichtet. Und deshalb redet er mit Gott und bleibt im Gespräch. Und darauf werden wir in den nächsten Wochen noch eingehen. Wenn Gott es ist, der souverän im Hintergrund alles abmisst, dann liegt da Hoffnung. So bedrohlich im Moment die Gegenwart ist. Und Hiob sagt, das Gute nehmen wir von Gott an, dann sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ich denke, Hiob wird vieles durch den Kopf gegangen sein, aber er ist weise genug, nicht alles auszusprechen. Was wir aussprechen, gewinnt ja auch Macht in unserem Leben. Hiob bewahrt sich davor, dem Gift, das ihn angreift, Raum zu geben und es auch noch aufzusaugen, indem er es dauernd noch ausspricht und bestätigt. Hiob versucht, Wahrheit in seine Gedanken zu bringen. Was für eine Beziehung habe ich zu Gott? Eine Geschäftsbeziehung, die geprägt ist von meiner Kontrolle, gemessen an meinem Verstehen? Was ist wirklich in meinem Herzen? Oder habe ich eine Vertrauensbeziehung, die offene Fragen aushält? Zwänge ich Gott nicht in meinen eigenen Verstand, sondern lasse Gott größer sein und kann warten. Gott sucht Menschen, die ihm und seiner Güte, seinem Gutsein vertrauen, auch wenn sie vieles nicht verstehen. In beiden Kapiteln werden wir gefragt, Fragen, die Gott mit der Hiob-Geschichte an uns stellt. Und deshalb ist es gut, wenn wir sie persönlich nehmen. Vertraust du mir, dem guten Gott, mir, deinem Schöpfer und Versorger, dass ich dich durch schwere Zeiten durchbringe, weil ich alles im Griff habe, auch alles, was dein Leben bedroht? Und bist du auch dann bereit, mir zu vertrauen und an mir als gutem Gott festzuhalten, wenn du Erfahrungen machst, die in deinen Augen keinen Sinn ergeben? Ich denke, Gott ermutigt uns und möchte uns heute zusprechen, vertrau mir. Ich bin absolut gut und vertrauenswürdig. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke, dass wir festhalten dürfen und dass wir es besser wissen, als uns manche Umstände lehren wollen, dass du gut bist, dass du uns liebst, mit liebevollen Augen auf uns siehst, auch wenn wir durch schwarze, schwere Zeiten gehen. Ich danke dir, dass du das letzte Wort hast, dass wir das glauben dürfen und dass du Grenzen setzt. Danke, dass uns alles Gute von dir zufließt und dass wir, seit du, Jesus Christus, gekommen und gestorben, auferstanden bist, wissen, dass das Böse seine Macht verloren hat, wenn wir dir vertrauen. Danke, dass dein Wort eine Einladung ist an uns, dir neu unser Vertrauen zu geben, weiter in eine Vertrauensbeziehung zu wachsen, unabhängig davon, was wir gerade haben oder bekommen. Danke, dass du unser wichtigstes Gegenüber bleibst in jeder Situation und dass daher Frieden kommt. Amen.